DGB ist nämlich gar keine Gewerkschaft. Das ist oft ein Missverständnis. Der DGB ist ein Dachverband von 8 verschiedenen Gewerkschaften und dementsprechend eher so ein Vermittlungsorgan, in dem sich die Interessen dieser 8 verschiedenen Gewerkschaften, die meisten traditionell eher die freien Gewerkschaften, sprich die sozialdemokratischen Gewerkschaften, und zum Beispiel nicht drin sind sowas wie die Gewerkschaft der Lokomotivführer oder andere Organisationen, die eher berufsorientiert sind. Die sind dann zum Beispiel im Deutschen Beamtenbund, was noch eine extra Vereinigung, ein eigener Dachverband ist. Also konkret der DGB, wenn man guckt in die Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung, wo es christliche Gewerkschaften gibt, eher liberale Angestelltengewerkschaften und eben die freien Gewerkschaften, ist der DGB tatsächlich eher der linkere Dachverband. Und 1949 wurde er gegründet mit dem expliziten Ziel Mitbestimmung und Wirtschaftsdemokratie, Verstaatlichung der Schlüsselindustrien. Hat also durchaus eine sozialistische Perspektive als Erbe mitgebracht.
Was ist aus dieser sozialistischen Idee oder wie wurde die dann umgesetzt? Also kannst du noch ein bisschen was zu der Organisationsstruktur sagen, dieses Deutschen Gewerkschaftsbundes?
Na, die sozialistische Idee wurde natürlich nicht umgesetzt, sonst hätten wir ja Sozialismus in Deutschland. Es war aber tatsächlich in der Zeit 1945 bis 1949 eine sehr offene Entscheidung, wie die deutsche Wirtschaftsstruktur aussehen würde. Es gab in der sowjetischen Besatzungszone massive Enteignungen. Es gab auch in den westdeutschen Besatzungszonen die Idee, dass man die Stahlindustrie, dass man den Bergbau entflechten muss, dass man große Monopole auflösen muss, weil diese Monopole halt auch die Kriegswirtschaft und letztlich den Faschismus begünstigt haben. Aus dieser Zeit heraus kommen die Sozialisierungsforderungen. Die wurden dann im Rahmen des Kalten Krieges sehr schnell blockiert und abgesägt und wurden halt lange noch als Programm mitgeschleppt bei der IG Metall, der Einzelgewerkschaft, der größten im DGB, stehen sie noch drin, aber beim DGB nicht mehr. Nun, das ist eine historische Frage, historische Kontroverse. Wie lange hält man sozusagen so große Ziele im Programm aufrecht? Die andere Frage ist vielleicht eher, was passiert im Kleinen? Also wie verhalten sich die Einzelgewerkschaften in der täglichen Praxis? Welche Ziele setzen sie sich? Wie führen sie Arbeitskämpfe?
Also jetzt findet ja dieser Kongress statt unter dem Motto Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit. Das hört sich alles sehr, orientiert an vielleicht auch sozialistischen Prinzipien erstmal an. Also du hast jetzt gerade gemeint, die Idee wurde noch lange mitgeschleppt. Wie ist es denn eben jetzt aktuell?
Da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Also die Organisationsstruktur der Gewerkschaften, wer entscheidet da eigentlich, wie findet Meinungsbildung statt, und die Programmstruktur von Gewerkschaften und vom Gewerkschaftsdachverband DGB. Fangen wir hinten an. Also die Programmstruktur, Sozialisierung der Schlüsselindustrien und so weiter, diese Sachen wurden eher aufgegeben und das letzte Grundsatzprogramm des DGB ist von 1996 und das bekennt sich zur sozialen Marktwirtschaft und positioniert sich explizit gegen neoliberale Deregulierung, gegen Beschneidung von Gewerkschaftsrechten. Es steht auch noch drin, Demokratisierung der Arbeitswelt, aber eine sozialistische Wirtschaftsreform findet man da eigentlich nicht mehr. Und in dieser Struktur bewegt sich der DGB seitdem und die ist auch geboren worden, meiner Meinung nach, aus einer anderen Krisensituation, aus den 90er Jahren, in der die Gewerkschaftsbewegung massiv in der Defensive war, in der Ostdeutschland halt so eine Art Experimentierlabor war, wo die Unternehmer dachten, na, das geht auch ohne Gewerkschaften, sehen wir mal, ob wir das auch ohne Flächentarif schaffen. Und das war nun nicht die Zeit für Utopien. Die Frage ist, ob das in heutiger Zeit, wo Streiks auch durchaus mal wieder offensiver sind und so weiter, nicht anders ist. Da kommen wir dann aber eher zur Frage, wie werden halt Streiks und soziale Kämpfe geführt heute? Und das entscheidet, das kann ich nur nochmal betonen, eben nicht der DGB, sondern das entscheiden die Einzelgewerkschaften. Also das entscheidet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für alle Lehrer. Das entscheidet die IG Metall eben für die Stahlwerke, aber auch für die Elektroindustrie und Teile der IT-Industrie. Oder eben Verdi für Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen oder alle anderen Dienstleistungsberufe. Und da kann man große Unterschiede erkennen. Also Hauptunterschied, was den DGB so ein bisschen zerreißt tatsächlich, also ist ein Konflikt zwischen der IG Metall und Verdi. Der Konflikt war konkret um das sogenannte Tarifeinheitsgesetz, womit die Idee war, dass um Also eigentlich war es ein Move gegen Gewerkschaften wie die GDL und kleine Berufsgewerkschaften. Und der Staat solle jeweils der größeren Gewerkschaft die Tariffähigkeit zuerkennen. Das war so eine Art Defensive, wo man Angst hatte, okay, vielleicht sind wir nicht mehr stark genug, dann muss der Staat halt unsere Stärke garantieren. Und wurde von der IG Metall unterstützt, während Verdi gesagt hat, das ist ja totaler Wahnsinn, weil es gibt genug Betriebe, wo wir halt die Minderheit sind und am Ende verbieten wir uns ja selber unsere eigene Streikfähigkeit. Und an diesem Konflikt zwischen Verdi und der IG Metall, am Ende hat IG Metall gewonnen, dieses Gesetz wurde erlassen, hat bisher noch nicht so viele Auswirkungen, aber es zeigt den Kurs, in den es geht, dass man sich tendenziell eher auf den Staat verlässt, als auf eine eigene Stärke in größeren, offensiveren Streiks, eine Strategie, die es aber auch gibt. Und ich glaube, dieser Konflikt ist immer noch nicht durch.
Jetzt hat der DGB oder tagt der DGB ja in Berlin derzeit. Und es wurde verlautbart, dass aus Sicht des Dachverbands und seiner Mitgliedsgewerkschaften auch in Zukunft auf eine funktionierende Sozialpartnerschaft mit den Arbeitgebern gesetzt wird. Und laut dem DGB ist dies eine unverzichtbare Erfolgsbedingung für die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und für Demokratie in Deutschland und Europa. Der Widerspruch, der liegt dann doch ziemlich auf der Hand, aber wird der auch diskutiert?
In den Wahlergebnissen kann man es sehen. Rainer Hoffmann, der Vorsitzende, hat ziemlich viele Prozentpunkte verloren in seinem Wahlergebnis. Ich glaube, es war etwas über 70 und über 10 Prozentpunkte verloren. Und das wird in der Medienberichterstattung hauptsächlich darauf zurückgeführt, dass Rainer Hoffmann sich sehr für die Große Koalition eingesetzt hat und gesagt hat, die brauchen wir, die wollen wir und das stützen wir, während es nicht nur an der Gewerkschaftsbasis, sondern auch bei den mittleren gewerkschaftlichen, hauptamtlichen und Funktionären sehr viel Kritik daran gab, weil man von der bisherigen Großen Koalition nicht viel hatte und keine positiven Reformen im gewerkschaftlichen Sinne bekommen hat. Im Gegenteil, eher so eine Art Stillstand. Das verweist vielleicht auch auf die Konflikt- und das Tarifeinheitsgesetz. Nach wie vor ist die Fraktion, die sich eher auf enge Anlehnung an den Staat, politische Absicherung des Erreichten sozusagen von oben absichert, ist also offensichtlich mehrheitlich im DGB, aber es gibt eben auch Konflikte darum. Also Verdi hat zum Beispiel gegen das Tarifeinheitsgesetz Unterschriften gesammelt. Das war ein unerhörter Vorgang, dass eine Gewerkschaft gegen die andere sozusagen Unterschriften sammelt und sagt, was ihr macht, finden wir so schlecht, dass wir dagegen öffentlich Protest erheben. Also es widerspricht eigentlich dieser Geschlossenheits- und Einheitskultur, dass möglichst kein Blatt Papier öffentlich zwischen zwei Gewerkschafter und sei es auch verschiedene Organisationen geht. Und in dem Wahlergebnis sieht man es vielleicht auch, dass da Spannungen sind. Nur ich glaube, die deutsche Gewerkschaftskultur ist nicht so, dass man diese Dinge sehr offen diskutiert. Das liest man dann in Medienberichten von Dritten über Gewerkschaften oder vielleicht ab und zu auch mal von Basisstimmen. Aber die Vorsitzenden und so schweigen sich darüber aus. Und auch in der gewerkschaftseigenen Presse, also wenn Sie jetzt die Metall lesen oder Verdi Publik oder so, kommt dieser Richtungskampf oder zum Beispiel das Dilemma, welche Strategien sind sinnvoll für uns. Man kann ja erstmal neutral gucken und sagen, okay, verlassen wir uns auf den Staat, verlassen wir uns auf die eigene Stärke. Beides hat zu verschiedenen Zeiten der Geschichte Sinn gemacht. Aber diese Diskussion wird nicht sehr offen geführt, sondern es nimmt dann eher die Form von Verlautbarungen an. Was ein bisschen schade ist, weil so die Mitglieder eben nicht diese offene Entscheidung haben, welche Strategie wollen wir denn nun eigentlich?
Wenn wir jetzt auf den Bundeskongress gucken oder auf die letzten Tage, welche Ergebnisse kamen denn da zustande, beziehungsweise fügt sich das in die Entwicklung des DGBs, wie du sie jetzt beschrieben hast, ein oder wurde da jetzt auch was überraschend Neues verabschiedet, beschlossen, diskutiert?
In Bezug auf Strategiekonflikte zum Thema Sozialpartnerschaft, ist Sozialpartnerschaft von den Unternehmern überhaupt noch gewollt oder müssen wir nicht offensiver vorgehen, habe ich bisher nichts mitgekriegt. Kann auch sein, dass die Berichterstattung etwas lückenhaft ist und später noch rauskommt. Was wirklich neu ist, ist, dass der DGB jetzt eine Frauenquote beschlossen hat. Das heißt, der Frauenanteil bei hauptamtlichen DGB-Leuten soll dem Stand in der Mitgliedschaft entsprechen. Das heißt, es müssen demnächst mindestens ein Drittel Frauen eingestellt werden oder gewählt werden auf hauptamtliche Posten. Na, ich glaube, es betrifft nur gewählte Posten. Da müsste ich jetzt nochmal gucken, weil die werden jetzt nicht Leute rausschmeißen wegen der Quote. Aber das wird sicher die Gewerkschaftskultur verändern, aber eben nur im DGB-Dachverband. Die Einzelgewerkschaften, da ist es eben nochmal unterschiedlich, das Geschlechterverhältnis.
Und wenn man das jetzt nochmal quasi in eine Stufe, was heißt runter, also noch mehr aufdröselt und noch mehr ins Kleinere geht und dann wirklich auf den konkreten Arbeiter oder die konkrete Arbeiterin blickt. Gibt es Entscheidungen, die jetzt bei dem DGB-Bundeskongress gefällt wurden, die tatsächlich sich dann bei denjenigen niederschlagen werden oder könnten und in deren Arbeitssituation, die halt dann tatsächlich einfach ihre Arbeitskraft für Lohn verkaufen und eben nicht auf der Funktionärsebene oder hauptamtlichen Ebene im DGB angestellt sind?
Ja, ich glaube, das ist eine falsche Erwartung an einen Dachverband. Ich meine, die einzelne Arbeiterin ist Mitglied in einer Einzelgewerkschaft und da betrifft es sie unmittelbar. Wie viele Beiträge muss ich zahlen? Wird zum Streik aufgerufen oder nicht? Was macht meine Gewerkschaftsgruppe vor Ort? Wie verhält sich die Betriebsratsliste, die die Gewerkschaft ja auch stellt? Und das sind die Fragen, die unmittelbar die Leute betreffen. Der DGB ist eher ein Forum zum Austausch und gibt sowas wie einen breiteren Kurs vor und macht politische Lobbyarbeit. Da ja vielleicht auch diese Schlagseite zugunsten von eher sozialpartnerschaftlichen Lösungen. Das Gegenteil, oder nee, nicht Gegenteil, aber die andere Strategie, man darf das nicht so essentialisieren, kann man besichtigen, zum Beispiel 2015 die Sozial- und Erzieherinnenstreiks, wo gestreikt wurde, der Verdi-Vorstand gesagt hat, ja, geiles Ergebnis, und dann die Erzieherinnen das abgelehnt haben und dann muss nachverhandelt werden. Also solche Mechanismen gibt es bereits, dass sozusagen Urabstimmungen nicht nur die Anfang von den Streiks, sondern auch das Ergebnis nochmal zurückgeholt werden kann. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass die in Bereichen stattfinden, die nicht wegglobalisiert werden können. Also dass sowas wie Organizing, mehr Basisbeteiligung und so weiter tendenziell in diesen Bereichen ausprobiert wird und eben nicht in der Exportindustrie. Weil ein Stahlwerk können Sie nach China verlagern, aber Ihre Kinder zur Betreuung können Sie nicht nach China geben. Das ist unpraktikabel. Und vor dem Hintergrund muss man auch strategische Dilemmata und Unterschiede vielleicht auch mal erklären. Also, dass der deutsche Stahlwerker viel mehr Angst hat um seinen Job als Leute in der Serviceindustrie, die zwar schlechte Arbeitsbedingungen haben, aber irgendwie wissen, dass man ihren Betrieb nicht verlagern kann.